Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei SAQ, Seldomly Asked Questions, eurem Podcast für selten gestellte Fragen aus psychologischer und philosophischer Sicht. Wir sprechen heute über Machtstrukturen, Machtdynamiken, vor allem im Zusammenhang mit Feminismus. Wir stellen uns die Frage, was hat Macht mit Feminismus zu tun? Wie denken feministische, philosophische Theorien über Macht? Ist das überhaupt kompatibel? Adrian wird einen Haufen Organisationspsychologie auf Lager haben. Ich begrüße dich erstmal im Friedli Media Studio. Hallo.
Hallo, vielen Dank. Ich bin zurück, genau wie du, und freue mich auf die Folge.
Bevor wir das Thema aus unseren jeweils geisteswissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Sichtweisen beleuchten, werden wir wie immer zuerst die Seldomly Asked Unrelated Question machen, die Sau-Question, die dem Namen nach ja nichts mit dem Thema zu tun hat. Heute völlig überraschend, welches Gefühl würdest du als Kuchen haben wollen, wolltest du nicht machen, deshalb musst du jetzt beantworten. Was wären die größten Challenges für dich, wenn du Architekt wärst?
Also wenn ich jetzt Ahnung davon hätte, wenn ich es studiert hätte und wüsste, was ich tue? Oder?
Nein, nicht so. Ruhe. Ich meine so, was wäre das Schwierigste für dich, wenn du Architekt sein müsstest?
Ach so, also wenn ich jetzt quasi morgen in ein Architektenbüro gehen müsste.
Ja, oder auch wenn du studieren würdest, würden dir diese Schwierigkeiten wahrscheinlich bewusst werden.
Also das ganze Berechnen, die ganze Sicherheitsgeschichte.
Ja, aber ich glaube, da machen einen Großteil auch die Bauingenieure. Also die ganzen ArchitekturstudentInnen werden jetzt wahrscheinlich die Wände hochgehen, wenn ich so sage. Aber es ist auch ein großer kreativer Aspekt.
Ich kann nicht so gut zeichnen. Es würde mir Spaß machen, aber so richtig gut zu zeichnen, dass man ein gutes Modell hat, ja, vielleicht schwierig, aber da gibt es bestimmt auch viel Software heutzutage.
Ich habe heute so gedacht, als ich ins Universitätsgebäude gegangen bin, es ist schon erstaunlich, wie gut das ausgerichtet ist, so zur Mittagssonne und so, und wie angenehm, dass es so auf dem Platz ist zum Beispiel. Und irgendwie habe ich mindestens ein paar Minuten drüber nachgedacht und meinte dann zu mir selbst so, das ist ein schöner Zufall, bis mir dann klar wurde, dass das sich natürlich jemand so gedacht hat.
Ja, stimmt.
Und ich glaube, das mit sowas habe ich Schwierigkeiten, Himmelsrichtungen, Orientierung, ganz schwierig. Ich glaube, das wäre eine meiner Challenges als Architekt.
Ich laufe häufig durch meine Stadt und denke beim Anschauen gewisser Gebäude so, das hat sicherlich jemand in den 70ern oder 60ern gebaut und gedacht, das sieht cool aus, und heute sieht das nicht mehr cool aus. Und das wäre vielleicht eine der großen Herausforderungen, etwas zu bauen, was dann nicht 10 oder 20 Jahre später wieder hässlich aussieht, sondern so ein bisschen zeitlos schön ist.
Ich dachte gerade, du sagst, die größte Herausforderung für dich wäre dabei, mit der Enttäuschung umzugehen, wenn es 10 Jahre später nicht mehr dem ästhetischen Sinn entspricht.
Nein. Enttäuschung kann ich gut wegstecken.
Stimmt, genau. Also ich meine, du bist ja frustrationsbereit als Wissenschaftler.
Genau. Sehr frustrationstolerant, auch als Psychologe, denn in der Psychologie ist das ein großes Thema, so die Frustrationstoleranz. Da lernt man, dass es eine sehr gute Fähigkeit ist, Frustration tolerieren zu können.
Was würde dir denn gefallen am Architekt sein? Ich glaube, bei mir sind es Blaupausen. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber ich stelle mir wirklich so blaue Pläne mit weißen Strichen vor, die ein bisschen zu groß sind für einen Tisch und die man so aufrollen muss. Das ist meine sehr romantisierte Vorstellung vom Architektendasein.
Mir würde gefallen, einfach lustige Häuser bauen zu können.
Lustige Häuser. Ich habe fast mein Wasser zurück in meine SAQ-Tasse gespuckt.
Joke Houses. So Ronald McDonald Castle oder sowas.
Das würde sicher mega gut funktionieren. Ich möchte nochmal Adrians Antworten zusammenfassen. Was wäre deine Challenge vom Architekten sein?
Dass ich zeitlose Kunst machen möchte.
Und dann hat er gesagt, was ihm gefallen würde, wäre ein Ronald McDonald Castle zu bauen.
Ja, hey, wie sehr musste das Design von McDonald's geändert werden? Es sind immer die gleichen Häuser, es ist ein zeitloses Design, was erfolgreich ist rund um die ganze Welt. Glaubst du, wie viele Leute glaubst du, haben sich schon ein Wohnhaus im Stil von einem McDonald's-Restaurant gebaut?
Wahrscheinlich in den USA, wahrscheinlich relativ viele. Ja. Die haben auch mal jetzt, plötzlich haben sie mal komplett das Design geändert, wenn wir jetzt bald schon drüber reden. Nämlich, also zumindest in der Schweiz sind plötzlich überall diese kastenförmigen McDonald's aufgeploppt, die so eine schwarze Verkleidung hatten, so eine geriffelte. Es sah sehr futuristisch aus plötzlich. Hm. Und der Spielplatz war entweder weg oder so ganz minimalistisch, nur mit so VIP-Sachen.
Ah ja, stimmt, ich weiß, was du meinst.
Boah, ich bin mal in einer McDonald's-Rutsche, wenn wir schon bei schlechter Architektur sind, bin ich mal nicht stecken geblieben, aber so ausgerutscht, weißt du? Hm. So in der Röhre ausgebremst und dann dort geblieben. Und dann ist ein anderes Kind von oben so voll in mich reingerammt.
Oh.
Und diese Kinder bei McDonald's sind jetzt auch nicht die leichtesten.
Ja, ja.
Seitdem.
Ging es dir okay danach?
Ich hatte, glaube ich, länger mal dann ein bisschen so klaustrophobische, nicht, ja, wie sagt man, Tendenzen. Mhm. Weißt du, also, dass ich so Angst hatte in so engen Räumen, dass irgendwas, dass mich noch was noch mehr einengt oder so. Eine Freundin von uns hat doch mal diese Geschichte erzählt, dass sie in einer Rutschbahn, in einer Wasserrutschbahn, wo man so durch eine Falltür fällt und dann ein Looping macht, es nicht durch den Looping geschafft hat und dann wieder zurückgerutscht ist.
Ja.
Das ist meine Horrorvorstellung. Dann bist du einfach so in einer dünnen Röhre unterhalb vom Looping und es fließt einfach Wasser um dich rum und es ist mega eng, weil die sind ja naturgemäß mega eng, sonst würdest du sie ja so aufklatschen, wenn du es nicht schaffst. Ey, das wäre, also, ich weiß nicht, was ich machen würde.
Warten auf die Person, die dich dann rausholt.
Genau.
Der Bademeister.
Aber bis dann komplett ausrasten.
Mhm.
Komplett Gaga werden. Also schlechte Rutschbahn-Architektur, schlechtes System.
Schlechtes System. Damit kommen wir zum Folgenthema für heute, nämlich dass Macht in unserer heutigen Welt vielleicht etwas ungut verteilt ist und dass sie besser verteilt sein könnte. Und die provokante Frage, die wir fragen wollen, ist, wäre sie in den Händen von Frauen besser verteilt? Und dann hatte Max aber sofort einen Einwand in der Vorbereitung und meinte, vielleicht sollten wir eher fragen, welche Macht sollten wir Frauen geben?
Heute bei Seldom We Ask Questions. Frauen an die Macht? Fragezeichen.
Ich bin motiviert. Wir reden heute über Feminismus, über Frauen, über SAQ, geisteswissenschaftliche und psychologische Sichtweise auf alles.
Das wäre doch mal ein guter Anfang. Wo erlebst du denn Machtstrukturen im Alltag?
Ja, ich bin natürlich abhängig, weil ich brauche Geld, um meine Miete zu bezahlen und Essen zu kaufen zumindest.
Furchtbar.
Und deswegen muss ich zur Arbeit gehen und da ist natürlich eine Person, die mich, wenn sie will, feuern kann und die mich eingestellt hat. Und diese Person hat natürlich damit eine gewisse Macht über mich, da sie in einer Führungsposition ist. Und ansonsten, ja, es gibt auch immer wieder Machtverhältnisse. Zum Beispiel so früher als Kinder, wenn du irgendwie eine Playstation hattest oder irgendeine coole Spielkonsole und dann Freunde zu dir wollten, um mit dir, also bei dir zu spielen, nicht unbedingt mit dir.
Das ist ein gutes Beispiel.
Ja.
Macht durch Besitz, mit dir, bei dir. Was soll's? Hauptsache Kinder zu Hause und man kann angeben vor seinen Eltern.
Genau.
Guckt, wen ich alles kenne. Aber übst du auch Macht aus?
Ja, ich schätze schon. Also Katzen zum Beispiel haben schon manchmal Angst vor mir, weil ich einfach größer bin und manchmal laufen sie dann weg. Und ich mag Katzen sehr gerne und versuche sie mal so ein bisschen zu streicheln. Aber wenn ich wollte, könnte ich sie sicherlich auch wegscheuchen, weil ich eben mächtig bin in einer körperlichen Art und Weise.
Also erstens, es geht. Und zweitens bin ich mir nicht so sicher, ob das ein Machtverhältnis ist, weil eigentlich hast du gar keine Macht über irgendeine Katze. Ich meine, die rennen einfach davon.
Ja, aber ich kann sie zumindest dazu zwingen, davon zu rennen. Und das bringt doch schon.
Das ist wie wenn du sagen würdest, ich kann meinen Chef dazu zwingen, mich zu feuern.
Ja, also Max hat da schon recht. Ich habe nicht unbedingt körperliche Macht über ihn, denn da sieht das schon anders aus. Aber es gibt natürlich Lebewesen, da bin ich körperlich mächtiger. Und deswegen muss man sehen, Macht ist sehr relativ und auch subjektiv manchmal.
Da können wir noch dazu kommen später, ob das wirklich nur so eine Überlegenheitsstruktur ist. Ich habe da einige Meinungen dazu und auch die vorherrschenden philosophisch-feministischen Theorien haben da Meinungen dazu. Aber das ist natürlich so die erste Sichtweise auf Macht. Aber ja, wenn wir schon dabei sind, Max ist nicht dein Mitarbeiter.
Naja, das wurde mir mal gesagt, als irrtümlich gedacht wurde, dass ich Max für meinen Mitarbeiter halte oder ihn irgendwie für mich beanspruche, weil ich in einer etwas höher gestellten Position angestellt war in dem Betrieb oder in der Organisation, was allerdings nicht so war, sondern ich habe ihn immer als Gleichen gesehen und deswegen auch manchmal ein bisschen zu viel mit ihm geredet. Und ja, jetzt sind wir hier und machen einen Podcast, also da hat das hingeführt.
Das stimmt schon. Aber also du warst natürlich in einer höher gestellten Position grundsätzlich, aber eben das muss nicht immer Macht bedeuten. Mal die Einführung generell, warum ist dieses Thema überhaupt relevant? Warum besprechen wir Macht? Ich glaube, die Antwort für mich ist, es ist einfach das relevante Grundprinzip von Unterdrückung und Unterordnung bei jeglichen Themen. Also ich sage mir, bei Genderfragen, bei Sexismus, bei Rassismus, bei Heterosexismus, um jetzt ganz spezifisch zu sein, und bei Klassenunterdrückung generell. Und das macht Macht so interessant. Man kann natürlich Macht auch allgemeiner definieren, da werden wir noch darauf zurückkommen, aber weil wir die SAQ haben, welche Macht den Frauen, werden wir mal sehen, wie Machtdefinitionen auch die Theorien beeinflussen, wenn es um Unterdrückung geht. Also je nach Machtdefinition ist auch die feministische Theorie dazu anders und man kann sich natürlich als Frau im Feminismus fragen, was für Macht wollen wir eigentlich?
Genau, Max hat das gerade sehr intelligent ausgedrückt. Mein Anfangsgedanke zur Folge, also zuerst war so der Gedanke für die SAQ Frauen an die Macht, weil ich mir einfach die Frage gestellt habe, wäre die Welt eine bessere, wenn mehr Frauen in Machtpositionen wären? Und ich dachte einfach an so gerade gewisse Staatenlenker, die gerade sehr viele Verbrechen zu verantworten haben, an Sachen, die schiefgehen auf der Welt, weil eben gewisse Männer in Führungspositionen sind und dort ziemliches Chaos anrichten. Und deswegen kam ich mit diesem Gedanken an die Folge heran, aber dann meinte Max eben, eigentlich ist das zu einfach beantwortet und es ist noch ein bisschen interessanter, eigentlich zu fragen, was für eine Art Macht wollen wir eigentlich? Was für Arten von Macht gibt es? Und welche Arten von Macht wären vielleicht auch für Frauen die besten? Bei diesem Gedanken, ob die Welt eine bessere wäre, wenn Frauen in Machtpositionen wären, dachte ich, wäre das mal wieder eine gute Gelegenheit für ein Gedankenexperiment. Und zwar die Frage, was wäre, wenn alle Machtpositionen von Frauen ausgeübt würden? Wie würde die Welt dann aussehen? Beziehungsweise man könnte es auch ein bisschen vereinfachen oder softer machen und fragen, wie wäre es, wenn die Balance einfach umgekehrt wäre, wenn jetzt so viele Frauen in Machtpositionen wären, wie Männer es gerade sind?
Naja, eine erste Implikation wäre sicher, dass viele Männer oder vielleicht sogar alle Männer wirklich am eigenen Körper erleben würden, wie sich das anfühlt, wenn dieses Ungleichgewicht besteht. Und andererseits hängt das jetzt natürlich extrem davon ab, ob wir genau von der gleichen Macht sprechen. Ich denke mal, dass Gedankenexperiment setzt das voraus, oder? Dass alle Frauen jetzt sofort die Macht hätten, die Männer haben. Zum Beispiel jetzt in Familien, wo der Vater besonders dominant ist, würde das sofort wechseln.
Genau.
In Unternehmen würden das sofort wechseln. In Staaten würde das sofort wechseln. In, ja, vielleicht auch in sozialen Verhältnissen. Ich denke, da wird es ein bisschen unterschätzt. Es gibt auch viele Machtverhältnisse wahrscheinlich in sozialen Gruppen. Ich glaube eben, dass es ein Problem gibt mit der Art von Macht, die momentan ausgeübt wird. Und da würde auch die jetzt mal vermeintliche andere Natur von Frauen oder Beziehung von Frauen zu Macht nichts ändern. Also wenn wir sagen, es handelt sich um die gleiche Macht, dann würden, glaube ich, Strukturen nicht besser werden. Ich glaube, es würde genau gleich Macht missbraucht werden. Ich glaube, es gäbe gleich viel Korruption. Ich glaube, es gäbe auch gleich viel Probleme, aber nur, weil diese Frauen ja dann in diesem von Männern gemachten Machtsystem wären. Was wäre denn deine kurze Antwort?
Es wäre wahrscheinlich schon eine bessere Welt. Ich bin da jetzt sehr provokant, aber es kann natürlich sehr, sehr schlechte Persönlichkeiten geben unter den Frauen, die dann auch in der Machtposition sind. Das heißt, man muss fragen, wären das einfach zufällig ausgewählte Frauen, die in diesen Positionen wären, oder wären das genau die gleichen Typen?
Genau, darauf wollte ich anspielen. Ich habe den Eindruck, im gleichen Machtsystem, das eben von Männern gemacht werden, wären es auch die gleichen Typen und Persönlichkeiten.
Es ist dann trotzdem noch die Frage, auch wenn Frauen in der gleichen Machtstruktur sind wie Männer, ob es trotzdem noch so viele schreckliche Dinge geben würde, die passieren würden, weil wie viele Völkermorde oder andere große Verbrechen, die viel verübt worden sind von Männern in der Geschichte, wurden mal von Frauen verübt. Mir fällt halt wirklich gar nichts ein eigentlich bei solchen wirklich komplett grauenvollen, unfassbaren Sachen. Und kleinere Verbrechen oder Fehltritte gibt es sicherlich schon einfacher zu finden, aber so die ganz schlimmen Sachen haben eigentlich immer Männer begangen. Und es gab ja schon auch immer mal wieder weibliche Herrscherinnen in der Geschichte. Also ich weiß nicht, was du dazu zu sagen hast.
Du formulierst natürlich extrem provokant hier als Wissenschaftler, weil du ja genau weißt, dass das auch eine Huhn-Ei-Frage sein kann. Natürlich waren bisher auch vornehmlich Männer an der Macht. Deshalb ist natürlich auch die Repräsentation von Männern im Zusammenhang mit schrecklichen Vergehen viel, viel höher. Alles sehr schwer abzuschätzen. Wir werden ja mal langsam auf die Definition von Macht kommen, beziehungsweise auf verschiedene Definitionen. Und dann können wir ja mal sehen, ob wir das Gedankenexperiment nachher immer noch so beantworten wollen, weil es schließt ja komplett an diese Frage an, welche Macht den Frauen, nämlich würden das Frauen überhaupt gleich machen wollen? Oder würde es überhaupt Sinn ergeben, dass Frauen das gleich machen? Das hängt meines Erachtens maßgeblich von der Art und Weise an, wie wir Macht in der Gesellschaft betrachten und bewerten. Eine typische Definition von Macht ist diese Power-Over-Definition, also die Macht über andere. Mein typisches Beispiel sind die Eltern.
Ja, stimmt, das habe ich auch mal erlebt, diese Machtbeziehungen.
Diese Machtbeziehungen habe ich auch mindestens 17 Jahre erlebt. Ich meine, das ist vor allem so diese Machttheorie von Foucault und anderen, die definieren die Macht einfach in einer Relation, die A über B hat. Das heißt eigentlich, die Wahrscheinlichkeit von A in einer Position zu sein, B zu etwas zu bringen, das B unter Umständen sonst nicht tun würde. Also zum Beispiel, deine Eltern sind viel disponierter in der Position zu sein, dir zu sagen, was du anziehst, als du gegenüber ihnen. Es gibt vielleicht mal eine Situation, wo du deinen Eltern einen Tipp gibst, was für Jacke, das sie heute tragen sollten. Aber das ist kein Machtverhältnis, sondern sie sind vornehmlich in dieser Position, wo sie dir sagen, zieh noch die Jacke an.
Ja, es ist dann immer diplomatischer geworden.
Die andere Machtdefinition, die ich auch interessant finde, die ist ein bisschen breiter, die ist die Power-to-Definition, also die Macht, irgendetwas zu tun. Also es ist eher so ein in jemandes Macht stehen, etwas zu tun. Zum Beispiel nach Thomas Hobbes oder auch Hannah Arendt hat eine ähnliche Definition. Also das jetzige Potenzial zu haben, in der Zukunft ein Ziel oder Gut zu erreichen. Das heißt, in dir schlummert irgendwie die Macht, irgendwas zu tun, das du dann in Zukunft tatsächlich erreichen wirst. Du lachst wegen dem Wort schlummern.
Da musste ich jetzt an Star Wars denken.
Ja, ich meine, der Zusammenhang ist halt da, dass du irgendwie eine disponierende Fähigkeit hast. Also du hast irgendwie die Zusammensetzung sozial, hierarchisch, körperlich, geistig, die es braucht, um in Zukunft irgendwas erreichen zu können. Welche Definition findest du jetzt ansprechender? Ich finde es schwer zu beantworten.
Ja, es ist immer die Frage, was du erforschen willst, was du beschreiben willst. Und diese Power-Over-Definition ist natürlich so die intuitivste, wenn man so über Macht redet, über Machtpositionen. Dann denkt man immer über die eine Person, die über die andere richten kann und entscheiden kann, was die andere Person zu tun und lassen hat. Aber eigentlich ist es schon auch so, dass das abseits von menschlichen Beziehungen nützlich sein kann, dass man eben die Macht hat, etwas zu tun, etwas zu erreichen und da diese Definition etwas erweitert.
Zum Beispiel bei Geld ist Macht, das sagt man ja auch so im Volksmund, das hört man auch ständig. Das passt eigentlich viel besser zu dieser Power-to-Definition, weil man sagt, man hat mit Geld quasi alle Möglichkeiten oder viel mehr Möglichkeiten als andere und eigentlich nicht zu dieser Power-over-Definition. Und wie du gesagt hast, wie wir über Macht denken und in welcher Theorie formt wiederum, was wir von gewissen Machtstrukturen und Unordnungen in der Gesellschaft halten. Unterordnungen wollte ich sagen, nicht Unordnungen. Wenn man über feministische Theorien nachdenkt oder über das Ungleichgewicht der Macht, dann denkt man zuerst an diese Power-over-Theorien, also Macht über jemand anders, das heißt Macht in einer gewissen Relation.
Und zur Ungleichheit der Macht zwischen den Geschlechtern gibt es einige Zahlen. Zum Beispiel haben die Vereinten Nationen so eine Suborganisation, UN Women, und die sich damit befasst, mit dieser Ungleichheit. Und ja, die Vereinten Nationen bringen da viel zum Thema raus. Die haben zum Beispiel gesagt, dass es schätzungsweise 140 Jahre dauern wird, wenn es mit dem jetzigen Tempo der Gleichberechtigung oder der Verbesserung der Gleichberechtigung weitergeht, bis Frauen gleichermaßen in Macht- und Führungspositionen am Arbeitsplatz vertreten sind. Und es wird 47 Jahre dauern, um eine gleichberechtigte Vertretung in den nationalen Parlamenten zu erreichen.
Das ist spannend, weil ich denke irgendwie, das ist eine exponentielle Entwicklung. Weil umso mehr Frauen in Machtpositionen sind, würde man ja auch erwarten, dass desto mehr Frauen eingestellt werden.
Ja, das stimmt. Da kann es sicherlich so einen Tipping Point geben, wo das nicht linear fortgeht.
Vielleicht könnte man ja behaupten, dass die Frauen, die in Machtpositionen kommen, selbst ein frauenfeindliches Bild haben. Zum Beispiel sich selbst sagen, ja, ich bin eine Ausnahme, aber die meisten Frauen sind nicht geeignet für diesen Job. Eben weil sie in diesem patriarchischen System sind, das ihnen ja sagt, dass sie eigentlich nicht genug sind.
Also das wird in der Sozialpsychologie auch mit der System Justification Theory beschrieben, also die Systemrechtfertigungstheorie von John Jost. Und der hat beschrieben, dass manche Menschen einfach das System, in dem sie leben, rechtfertigen, weil sie glauben, ja gut, es muss ja irgendwie einen Grund haben, dass das so ist. Und da kann es dazu führen, dass Menschen eben ungerechte Systeme dann rechtfertigen.
Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, also ich meine, wenn man als Frau in einer Machtposition ist, dann könnte man ja auch sagen, ja, als Frau hat man es hier besonders schwer und somit das System auch ein bisschen, ich möchte nicht sagen mögen, aber zumindest nicht, also versuchen zu rechtfertigen, so wie du gerade gesagt hast, weil es natürlich den eigenen Erfolg dann auch stärkt oder größer, besser herausstellt.
Genau, es kann einerseits so ein bisschen kognitive Dissonanz reduzieren und andererseits eben auch dazu führen, dass man sich selbst besser fühlt, weil man denkt, ja, es schaffen nicht viele Frauen, aber ich bin eine Frau, die es geschafft hat und deswegen ist das ein Riesen-Accomplishment. Das ist in der Wissenschaft zum Beispiel auch so, dass es relativ wenige Frauen gibt. Also es gibt da auch Zahlen, dass zum Beispiel 57%, also eine Mehrheit aller Studierenden, Frauen sind, aber es sind nur 26% aller Professuren weiblich und genauso 23% aller Universitätspräsidenten sind Präsidentinnen oder andere Formen der Universitäten, also Doctoral Degree Granting Institutions hieß das im Artikel. Da sind nur 14% aller Präsidentschaften von Frauen besetzt.
Ich finde darüber kann man mal reden. Das ist ein Wahnsinnsparadoxon in den Unis, dass eigentlich die Uni der Ort sein soll, wo neue Ideen entstehen, wo möglichst viel Fortschritt gemacht wird, wo neue Dinge ausprobiert werden, Inspiration, Innovation und so weiter, bla bla bla. Ich meine, guck dir die Flyer im Bus an zu irgendwelchen Fachhochschulen in Bern oder was weiß ich. Aber gleichzeitig sind es die hierarchischsten Strukturen, die ich kenne. Also so viel läuft über diese Arschkriecherei. Jetzt werden wir R-rated hier. Mhm. Und so viel läuft über so Vitamin B und Nepotismus. So viel geht unter der Hand weg, zum Beispiel von Jobs über so Gefallen und man muss sich so immer so ein bisschen anbiedern und auch so viel Respekt vor Professoren oder vor Vorgesetzten sehe ich eigentlich fast nur in der Uni. Ich glaube, da werden wahrscheinlich am meisten Leute gesiezt, habe ich den Eindruck.
Ja, es ist auf jeden Fall so, dass es nicht so sein sollte. Ich muss jetzt auch noch ein bisschen meine Zahlen von gerade kontextualisieren, denn die waren von 2012. Das heißt, kann sich da auch noch ein bisschen was getan haben. Aber es gab zum Beispiel zwischen 1972 und 2009 nur 1% Verbesserung des Salary Gaps zwischen Männern und Frauen in der Wissenschaft.
Also weltweit. Also,
ja, ich glaube, es war eine internationale Studie. Auf jeden Fall war es so, dass 1972 Frauen 82% des männlichen Gehalts bekommen haben und 2009 dann 83%. Das heißt, da gibt es über Jahrzehnte diese Ungleichheit in der Bezahlung. Und das rührt natürlich daher, dass Frauen nicht so häufig Professorinnen sind zum Beispiel oder Präsidentinnen und damit dann durchschnittlich weniger Geld verdienen. Es ist ja nicht so, dass Frauen die Arbeit groß anders machen, sondern es ist genau die gleiche Arbeit, die gemacht wird. Und ja, wie wir selbst schon häufiger mal angesprochen haben, gab es in der Wissenschaftsgeschichte schon viele großartige Frauen, die sehr, sehr wichtige Arbeit gemacht haben für die Wissenschaft.
Trotzdem, dass das System eigentlich völlig gegen sie war. Wenn wir schon über Ungleichheit sprechen, was die Bezahlung betrifft, es gibt in der liberaleren philosophischen Feminismusdebatte so eine Theorie, die Macht als Ressource kontextualisiert. Also das ist immer noch innerhalb von dieser Power-Over-Theorie, aber dort ist die Hauptaussage, dass Macht quasi wie ein Ding ist, das man besitzen kann oder ein Kontingent, das auf der Welt verteilt ist. Leider ist diese Ressource aber ungleich verteilt. Also man würde quasi sagen, man hat die Ressource, irgendwelche Leute dazu zu bringen, was zu tun oder irgendein Ziel in Zukunft zu erreichen. Und dort wird quasi gesagt, man sollte eine Gleichverteilung dieser Ressource anstreben, also dass Frauen gleich viel von dieser Ressource haben wie Männer. Und das ist eigentlich ein sehr, ja, eher schwacher Ansatz des Feminismus. Also man hat eigentlich eher eine friedliche Stimmung gegenüber der Machtverteilung und sagt, ja, Macht ist prinzipiell nicht schlecht. Es ist halt auf der Welt so, dass wir hierarchische Strukturen haben und Frauen sollten mehr von dieser Ressource haben. Ich weiß nicht genau, was ich von diesem Ansatz halten soll. Es gibt sehr, sehr viel Kritik dazu, weil es Macht ein bisschen simplifiziert. Es tut halt wirklich nur so, als wäre das sowas, was du jemandem gibst, so hier, jetzt hast du Macht, viel Spaß damit. Und man kann es dann einfach so benutzen. Aber es ist ja schon so, dass Macht eigentlich eine Relation ist, wie du vorher gesagt hast, zwischen Menschen, vor allem jetzt in dem Zusammenhang, wie wir es besprechen, vor allem wenn es um Ungleichheit geht. Und diese Relation ist ja auch im System verankert. Jetzt haben wir über Unis gesprochen zum Beispiel, wo es konstant so ist, dass meistens Männer entscheiden, wer welche Jobs bekommt. Und wo die Positionen natürlich durch diese jahrelange, jahrhundertelange Besetzung von Männern auch auf Männer zugeschnitten sind, auf eine Art. Und es gibt zum Beispiel eine Philosophin, die heißt Iris Young, die hat in ihrem Buch von 1990 schon dort gesagt, nein, wir dürfen Macht nicht als Ressource begreifen, das ist irgendwie viel zu einfach. Macht ist eher Vorherrschaft, also Macht als Domination, sagt sie.
Ja, ich glaube schon, dass Macht viel mit Vorherrschaft zu tun hat. Da gibt es nämlich zum Beispiel Forschung zum Führungsstil von Männern und Frauen, wie sich der unterscheidet, wo gefunden wird, dass Frauen eher einen transformativen Führungsstil haben, der eben auch die Belegschaft oder die untergeordneten Menschen eher mit einbezieht und sie dann auch mehr zu Agenten der Veränderung oder des Fortschritts macht und da auch sehr positive, motivierende Effekte hat auf die Belegschaft. Also es sind meistens organisationspsychologische Forschung, wo eben dann ein positiver Einfluss gefunden wird, wenn zum Beispiel das so ein weiblicher CEO ist, der einen eher transformativen Führungsstil anwendet, dass dann die Belegschaft auch motivierter ist, dass sie mehr eine Perspektive für sich selbst sieht. Und das hat natürlich mit dieser Vorherrschaft zu tun, denn so ein bisschen das Bild, was ich bekommen habe, war das, dass es dann eben nicht klare Herrschaft ist, sondern es ist vielleicht so eine Vorherrschaft, aber die Menschen halten sich dann eher noch die eigene Perspektive offen und denken, ja gut, in diesem System kann ich vielleicht auch mal zum Zuge kommen oder da werde ich vielleicht auch mal wichtig und habe mal das Sagen. Während es in so ganz klaren, eher autokratisch geführten Unternehmen dann eher so ist, dass man dann eher denkt, okay, ich habe meine ganz klare Position in der Hierarchie und da wird sich jetzt nicht viel dran tun, bis der aktuelle Leader dann weg ist. Und das sind dann traditionell eher Männer, die solche Führungsstile pflegen.
Das ist interessanterweise genau das, was der radikalere Feminismus oder eben Vertreterinnen des radikaleren Feminismus sagen. Die sind einfach radikal gegen Vorherrschaft, weil gesagt wird darin, dass die Machtdefinition, so wie wir sie jetzt haben, für Männer gemacht ist und gleichzeitig auch, wie wir Frauen in unserer Gesellschaft sozialisieren, in diese Machtsysteme reinpassen. Die Spitze dieses radikaleren Feminismus sagt quasi, so etwas wie weibliche Macht ist ein Widerspruch in sich. Das heißt, Frauen, so wie wir sie sozialisieren, und Macht, so wie wir sie heute definieren, im Patriarchat, in deren Worten, widersprechen sich eigentlich inhärent. Also es kann es gar nicht geben. Und das passt ja eigentlich sehr gut dazu, dass Frauen einen ganz anderen Führungsstil hätten und auch ganz anders Macht ausüben würden. Das ist eine Theorie von Catherine MacKinnon übrigens. Die hat auch sonst eher radikalere Theorien. Zum Beispiel arbeitet sie, glaube ich, schon länger dran, Pornografie ganz abzuschaffen oder illegal zu machen, weil sie sagt, das ist weder Sex noch Arbeit. Finde ich auch eine interessante These. Mhm. Wir brauchen eigentlich nur noch eine Folge, was ist Sex, was ist Arbeit, haben wir schon, und dann können wir das auch beantworten.
Genau. Also das ist auch ein sehr interessanter Gedanke, dieses weibliche Macht ist ein Widerspruch. Denn da gibt es auch psychologische Forschung zu, von einem der großen Sozialpsychologen aus dem Jahr 1997 schon, wo eben gefunden wurde, dass Männer eher zur Überzeugung tendieren, dass Gruppenhierarchien unvermeidlich und gut sind. Das wird im Fachjargon soziale Dominanzorientierung genannt. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal angesprochen in einer früheren Folge. Und da neigen Männer weniger dazu, egalitäre Normen zu bevorzugen. Und somit ist es eben auch so, dass Frauen in Machtpositionen dann eher diese Strukturen wahrscheinlich aufweichen würden.
Dann würde ich ja nicht so verfrüht jetzt zur Sack zurückkommen. Wir können ja nachher trotzdem noch weiter quatschen, über was wir reden wollen zu diesem Thema. Aber ich
habe gehört, nächste Woche soll schönes Wetter werden. Können wir noch drüber reden.
Genau. Ich finde, das ist schon jetzt alles sehr eindeutig, dass wir sagen, wir wollen gar nicht die gleiche Macht, wie wir jetzt haben für Frauen, oder Frauen sollten das nicht wollen, sondern eigentlich wäre es besser, die Machtstrukturen, so wie sie jetzt sind, aufzuweichen und mehr zu einem so Power-to-Konzept zu gehen, wo man sagt, Macht ist einfach die Fähigkeit, Ziele zu verwirklichen und die Ressourcen zu haben, Ziele zu verwirklichen, und dass Frauen in Machtpositionen am besten ihre eigene Art der Macht ausüben können und eben nicht diese Macht, die in einem System entstanden ist, um Frauen so zu sozialisieren, dass sie keine Macht haben dürfen. Also nicht, dass ich das jetzt endgültig entscheiden möchte, aber das ist jetzt so, was mir so als erstes in den Sinn kommt.
Ja, das macht auch Sinn. Aber die Forschung hat auch manchmal gezeigt, dass es eben darauf ankommt, dass das Organisationsklima, also wenn so ein typisches patriarchalisches Organisationsklima herrscht, dann haben Frauen es auch schwieriger in Führungspositionen. Und auch wenn mehr Frauen in der Belegschaft sind, dann machen sich weibliche Lenkerinnen besser, als wenn es eben ja solche traditionellen Machtstrukturen mit vielen Männern gibt, die eben da nicht so kompatibel sind.
Also man darf uns oder dich oder mich jetzt hier nicht falsch verstehen. Es ist keineswegs so, dass Männer und Frauen von Natur aus so unterschiedlich auf Macht reagieren oder Macht ausüben. Ich denke, das ist halt wirklich eine Sozialisierungsfrage. Und also ich als Mann zum Beispiel hinterfrage das eigentlich sehr, sehr selten, ob ich jetzt gerade in einer Machtposition bin oder nicht, außer es geht um Interaktionen mit anderen Männern.
Ja, ich denke schon auch viel darüber nach, wie ich potenzielle Machtpositionen in der Zukunft vielleicht nicht ausnutzen könnte. Oder ich mache mir viel Gedanken darüber auch, wie Politik zum Beispiel weniger korrupt werden könnte. Und denke da auch immer, ja, es liegt vielleicht einfach an der Machtposition auch. Und wenn Männer, es gibt ja auch viele Länder, wo auch mehr Männer in der Politik sind, aber es eben einfach eine andere Verteilung der Macht gibt und weniger autokratische Strukturen, die weniger auf eine oder wenige Personen zugeschnitten sind, die sind auch schon assoziiert mit besseren Ausgängen für die Gesellschaft, für das Land generell. Und da ist es dann einfach vielleicht so, dass da gewisse ideologische Unterschiede sind oder ja einfach psychologische Unterschiede, die von weiblicher Seite her diese Strukturen begünstigen würden, die dann eben ja gefährliche Situationen entschärfen und es nicht zu diesen absoluten heiklen Situationen kommen lassen, wie sie eben in Diktaturen mit einem männlichen Führer sind, der dann gerade aufgrund von gewissen Persönlichkeitsfaktoren zum Beispiel extrem wütend auf bestimmte Gruppen ist und dann bestimmte sehr, sehr schlimme Dinge tut. Das ist natürlich etwas, was von anderen Männern verhindert werden könnte, aber es könnte auch von Frauen und von Systemen, die Frauen bevorzugen würden, verhindert werden.
Was sicher ein großer Vorteil ist, wenn Frauen im jetzigen Moment Machtpositionen innehaben, ist, dass sie wissen, wie es ist, in einer Situation zu sein, wo es schwierig ist, an Macht zu kommen. Also ich möchte jetzt nicht direkt Unterdrückung sagen, es kommt auch immer darauf an, von welchen Gesellschaften, dass wir hier sprechen. In gewissen Gesellschaften ist es garantiert so. Dann hat man halt den Vorteil, dass sie wissen, wie das ist, in einer Position zu sein, wo man nicht leicht an Macht kommt. Und das wirkt sich im besten Fall positiv auf die Machtausübung aus. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich dachte jetzt gerade so an Widerstand. Also es gibt eben verschiedene Grade des Widerstands, den Frauen zu bewerkstelligen haben, wenn sie in eine Machtposition kommen möchten.
Es gibt da so eine lustige Platon-Geschichte eben. Es vergeht kein SAQ-Podcast, ohne dass Max über Platon oder Aristoteles spricht. Gewöhnt euch dran und abonniert uns. Vielen Dank. Dabei geht es darum, dass er sagt, monarchische und freiheitliche Prinzipien sieht man am besten am Perserreich, also wie gut das funktioniert hat, weil die so eine Monarchie haben, wo sie so eine vererbbare Königsfolge haben. Auf jeden Fall geht er halt so kurz so diese Dynastie durch und sagt, Kyros, der erste Herrscher, der hat sich halt alles erarbeitet. Der gab den Beherrschten dann Anteile der Freiheit zurück. Also zum Beispiel, wenn sie was erobert haben, hatte eher flache Hierarchien, würde man heute sagen. Hat sich mit Heerführern befreundet zum Beispiel. Er war nicht neidisch, das finde ich zum Beispiel sehr gut. Und es herrschte Redefreiheit und alles war gut und frei und freundschaftlich und vernunftvoll, was ja Hammer ist. Aber sein Sohn Kambyses, der wurde natürlich dort im Königshaus geboren und war dann hart verwöhnt. Und interessanterweise sagt Platon auch, er wurde dort von Frauen nur aufgezogen und die haben ihm alles gegeben, was er wollte und haben ihn so ein bisschen schlecht vorbereitet auf das Königsein. Und der kam eben nicht aus so schlechten Verhältnissen, wo er sich das alles erarbeiten musste. Und dort ist eben das Perserreich komplett zugrunde gegangen. Und der nächste König war dann eben Darius, der war kein Königssohn und der hatte in unterdrückten Verhältnissen gelebt und dann wieder Gesetze und Ordnung und allgemeine Gleichheit eingeführt. Und dann fängt es wieder von vorne an, sein Sohn Xerxes hat aus griechischer Sicht zumindest dann wieder komplett verkackt und das Perserreich zugrunde gerichtet, weil er halt auch was verwöhnt war und nie diese Umstände kannte.
Da sieht man eben schon, dass vielleicht die Machtstrukturen einfach das Problem sind. Und zwar, dass man sich diesen Königsposten nicht erarbeiten muss oder gewisse Könige sich den nicht erarbeiten mussten, sondern dass die einfach da reingeboren worden sind und dann eben nicht gelernt haben, wie man mit Macht umgeht, effektiv, um eben einer Gesellschaft gut zu tun. Das sieht man heutzutage auch immer wieder, dass da gewisse Menschen einfach aus einer sehr privilegierten Position in so eine Machtposition kommen und dann eben nicht viel Gutes tun für das Volk, denn sie haben das nie gelernt, was es eigentlich braucht, um ein effektiver Leader zu sein, um effektiv der Bevölkerung dann einen Vorteil zu bringen.
Ich meine, diese Geschichte umgemünzt auf irgendwelche Männer bedeutet ja eigentlich, wenn du einfach ganz easy in Machtpositionen kommst, weil das halt dein normaler Weg ist und weil du so auf Leute wirkst, als Mann zum Beispiel, der studiert hat an der Uni und dann ein Doktorat gemacht hat und dann wirst du Prof. Also ich meine, es ist alles immer noch eine schwierige Karriere und alles relativ unwahrscheinlich, aber trotzdem wirst du wahrscheinlich nicht so auf deine Karriere zurückblicken, wie wenn du einige Hindernisse überwinden musstest. Ich meine, das sagt diese Geschichte ja eigentlich aus. Andererseits sieht Platon gleichzeitig, dass Frauen irgendwie Kindern eine andere Art von Macht vermitteln und die sieht er in diesem System als problematisch. Aber ich meine, der nächste Schritt wäre zu sehen, dass das vielleicht auch die Lösung hätte sein können. Es ist spannend, dass es schon so lange diskutiert wird, auf eine Art auch.
Ich denke, das ist auch so ein bisschen so ein Zyklus der Geschichte, der sich immer wieder wiederholt. Man hat dann immer wieder gute Lieder, die einfach durch harte Arbeit und kluge Gedanken dann in Machtpositionen kommen und dort der Gesellschaft wirklich was Gutes tun. Und dann gibt es wieder diejenigen, die irgendwie da reinrutschen durch Vetternwirtschaft oder durch was weiß ich nicht was und dann eben einfach nur des Status wegen oder der Machtposition wegen in diese Position kommen.
Gefälschte Wahlen möchte ich da noch beifügen.
Mhm, genau. Und das ist dann einfach auch so eine Frage der Machtstrukturen, wie man die Lage dann verbessern kann. Denn ja, da wäre es vielleicht einfach gut, wenn man ein System hat, wo ein Gremium das Land regiert und nicht nur eine Person. Oder wo die Personen in Machtpositionen nur einmal an der Macht sein können und das vielleicht für 2 Jahre oder so. Wo man dann klar definiert hat, die Menschen in Machtpositionen dürfen dann auch keine Gelder nehmen aus Industrie oder Wirtschaft. Und da kann man sich ganz viele Gedanken machen, die über die Person hinausgehen, die in der Machtposition ist. Und dann kann man auch über diese Frage hinausgehen, sind Frauen bessere Leader oder nicht als Männer? Oder sind Frauen besser in Machtpositionen als Männer? Und einfach fragen, wie sollte man denn die Machtposition gestalten, damit Männer weniger Schaden anrichten oder damit es da weniger Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen? Ich kann da zum Ende nochmal sagen, die Forschung zeigt da schon ein relativ gutes Bild. Da gab es viel Studien und die haben schon häufig gefunden, dass Frauen tatsächlich besser sind in Führungspositionen, dass Frauen Organisationen zum Beispiel besser leiten können. Aber zum Beantworten unserer Seldomly Asked Question heute wollen wir darüber natürlich noch hinausgehen und sagen, es kommt auf die Art der Macht an und auch auf die Art, wie Macht kontrolliert wird und wie auch vor Machtmissbrauch geschützt wird durch bestimmte Mechanismen, durch Strukturen.
Ich glaube, was durch Frauen, so wie du jetzt den Führungsstil beschrieben hast, ermöglicht werden könnte, ist ein Shift von diesem vorherrschenden Konzept von Macht über Leute zu einem ermöglichenden Konzept zu Macht zu etwas, also diese Power to, dass man quasi die Macht hat, Ziele zu erreichen und mit anderen auch verwirklichen zu können. Und gleichzeitig, glaube ich, kommt damit auch viel mehr dieser Verantwortungsgedanke rüber, die man mit Macht hat. Also Spider-Man, Zitat, mit großer Macht kommt große Verantwortung zu etwas, weil nicht große Verantwortung über Leute, sondern Verantwortung mit Leuten und zu größeren Zielen. Das finde ich die viel bessere Machtdefinition. Ich glaube, diese Macht den Frauen.
Genau.
Power to women.
Ja, was sich, um mal mit einer positiven Note zu enden, schon geändert hat in den letzten Jahrzehnten, ist das Vorurteil oder der Stereotyp von der weiblichen Intelligenz. Es gibt nämlich eine Studie, die hat gezeigt, 1946 haben noch 35% der befragten Männer und Frauen für gleich intelligent gehalten und der Rest glaubte meistens, dass Männer intelligenter sind als Frauen. Und 2018 glaubten dann 86%, dass Frauen und Männer gleich intelligent wären. Das heißt, auf dem psychologischen Niveau ändert sich da schon etwas und vielleicht werden wir etwas reifer für Frauen auch in Machtpositionen, weil man eben mehr Vertrauen hat in sie und auch bei weiblichen Firmenlenkerinnen eben dann höhere Gehälter erwartet für sich als Belegschaft, mehr Status und mehr Vertrauen hat in die Organisation und da einfach generell etwas optimistischer wird bezüglich weiblicher Führung.
Das finde ich doch ein gutes Schlusswort, so positiv zu enden. Dann gibt es eigentlich nur noch eines zu sagen, falls ihr Folgendes noch nicht gemacht habt, nämlich uns zu bewerten auf dem Podcast-Portal, auf dem ihr uns hört. Das würde uns sehr, sehr freuen. Es ist für euch ein kleiner Schritt und für uns ist es eine riesige Erleichterung, wenn der Podcast noch mehr Reichweite bekommt, denn wir sehen, dass ihr uns hört. Wir sehen, die Hörerzahlen, Hörerinnenzahlen gehen nach oben. Das freut uns sehr. Die Bewertungen müssen das auch tun. Ran an die Handys, ran an die Daumen und schreibt uns sonst auch mal auf @einsackvollfreude auf Instagram.
Genau. Wenn ihr uns in die Machtposition bringt, ein erfolgreicher Podcast zu sein, werden wir die sicherlich nicht missbrauchen.
Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Ciao.
Ciao.
Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik Balance Cooper.
Du und so ist Adrian, sag mal, wie läuft's? Wäre geil, wenn du einfach auch Schweizerdeutsch sprechen würdest und wir würden einfach so normal reden, während Nicole das Intro macht.
Genau.
Die wenigsten wissen das, aber wir haben hier im Studio so ein Live-Schlagzeug und Synthesizer und so. Und Nicole spielt das immer live ein, genau. So mit so einer Maschine, die so um ihren Rücken geschnallt ist, wo sie so mit den Füßen und den Augenlidern genau. Und alles so Dinge bedient.
Genau. Willkommen bei Seldomly Asked Questions. Diese Woche Feminismus und Macht.
Das spricht sie dann erst nachher ein.
Ja. Nein, deswegen kann sie keine Blasinstrumente spielen, weil sie immer den Mund frei haben muss, um eben das Intro einzusprechen.
Genau. Live auch. Eigentlich hätten wir so gerne ein Blasinstrument in unserem Intro. Aber das geht logistisch leider nicht. Wir bräuchten eine Praktikantin oder einen Praktikanten, der für die Klarinette zuständig ist.